Danke, lieber Vater, für die Zeit, die du uns schenkst. Danke, dass wir hier versammelt sind in deinem Namen. Danke für das Wetter, das er uns so gibt. Oh, komm und sag mit uns und segne Alex, der das Predigt heute hat, dass du durch ihn sprichst, dass du deine Worte in seinem Mund legst. Und öffne unser Herzen, dass wir Schüler mitnehmen, dass wir auch dir gehorchen können, dass wir verstehen, was du von uns willst, lieber Vater. Bitte leg das in unser Herz und sei uns gnädig in Jesus Namen.
Amen.
Amen.
Das letzte Lied, was wir eben gesungen haben, in dir gerecht und keine Tat, das ist ja wirklich, wie es auch bei Paulus gewesen ist, einer, der den Jesus Christus nicht gesucht hat, das andere zwar schon, aber nicht den Sohn Gottes gesucht hat und wurde auf eine übernatürliche Weise in seinen Dienst gerufen. Wir wollen heute Apostelgeschichte 9 uns anschauen. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon die ersten zwei Verse angeschaut und wir werden heute dann ab Vers 3 weitermachen. Aber ich würde jetzt zu Beginn erstmal die 19 Verse lesen, also Apostelgeschichte 9 von Vers 1 bis Vers 19 lesen, die Bekehrung des Saulus. Und ja, dann gehen wir einfach Vers für Vers durch. Es ist ja so, dass die Apostelgeschichte... Bisher hatten wir oft Predigten oder von Petrus stand mehr im Fokus. Und hier ab Kapitel 9 ist es mehr dann Paulus und sein Wirken, das ja in vielen Kapiteln, vielen Versen uns geschildert wird. Und hier ist es so, dass seine Bekehrung uns geschildert wird. Wir haben es ja auch letztes Mal schon gehört, nur zur Wiederholung, dass in Apostelgeschichte 22 und auch in Apostelgeschichte 26 war es so wichtig, wenn Lukas Apostelgeschichte geschrieben hat, war es ihm so wichtig, dass insgesamt dreimal die Bekehrung von Paulus aufgeschrieben worden ist. Das ist ja schon erstaunlich. Das ist so, natürlich muss man sagen, hier ist es so, hier berichtet Lukas von der Bekehrung des Paulus. In Kapitel 22, in Kapitel 26, da ist es eher so, Paulus redet vor verschiedenen Leuten. Es waren zweimal verschiedene Leute, zu denen er gesprochen hat. Unterschiedliche Kreise, da redet er aus seiner Perspektive und hat auch ein bisschen anderen Fokus, aber manche Verse sind ganz identisch oder sehr ähnlich. Ja, das schauen wir vielleicht später uns auch nochmal bei einigen Versen an. Gut, ich würde dann beginnen, Apostelgeschichte 9, ab Vers 1. Paulus aber, der nach Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus in die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Stand Paulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu dem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich, Herr. Er sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, viel Böses, wie viel Böses er deinen Heiligen Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht, von den obersten Priestern alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor den Heiden und Königen vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Er ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wiedersehen und stand auf und ließ sich taufen und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Ja, soweit dieser Abschnitt. Wir sehen jetzt erst die ersten drei Verse noch einmal. Saulus aber, der nach Drohung und Mord schnaubte, gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus in die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Vielleicht nur die ersten zwei Verse, die haben wir ja schon vor einigen Wochen gehört. Vielleicht nur noch Ergänzung. Also was mir hier damals auch nochmal oder jetzt im Lesen auch aufgefallen ist, es wird von Mehrzahl bei den Briefen und auch Mehrzahl bei den Synagogen gesprochen. Also er wollte anscheinend, Damaskus war ja wahrscheinlich auch damals schon eine große Stadt, ungefähr so 240 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und Saulus hatte da wahrscheinlich mehrere Synagogen, vielleicht im Visier, und hat auch, wie es hier aussieht, mehrere Briefe bekommen von dem Hohenpriester, um da auch die Leute, die Anhänger des neuen Weges sozusagen, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu führen. Ja, bisher ist ja Damaskus nicht im Fokus gewesen. Es war eher Samaria, also nach Jerusalem ist ja dann Samaria, von dem wir gelesen haben, oder andere Orte, aber Damaskus ist jetzt das erste Mal, dass es hier in Fokus gerät. Es musste auch schon Christen gegeben, wahrscheinlich nicht wenige, weil sonst hätte sich Saulus da wahrscheinlich nicht aufgemacht von Jerusalem diese weite Reise. Er ist ja bestimmt mehrere Tage unterwegs gewesen dahin. Das heißt, es muss sich rumgesprochen haben wahrscheinlich, dass es da einige oder viele Christen gab, die dahin verstreut worden sind vielleicht oder schon da gelebt haben. Und er machte sich hier auf den Weg und ging dahin mit dem Ziel, wie genauso wie in Jerusalem, gebunden, also die Juden, die Christen geworden sind, nach Jerusalem zu bringen und sie dann vor Gericht zu stellen, zu verurteilen.
Genau. Das ist ja nämlich eigentlich jüdisches Gebiet, sondern es wird auch viele so diese Diaspora-Juden gegeben haben. Wenn für ein Synagogen, das waren ja die Lehrstätten der Pharisäer. Da haben sie von da aus ging ja die ganze pharisäische Lehre aus, so die Basen der Pharisäer. Deswegen haben sie ja gegründet die Synagogen.
Ja.
Aber der Tempel, das war die Synagogen.
Ja.
Da waren die Sadduzäer, die saßen in den Tempeln und in den Synagogen waren die Pharisäer.
Okay.
Deswegen hatten die auch so großen Einfluss gemacht, weil überall saßen die. Und in Damaskus gab es wahrscheinlich mehrere Synagogen, so groß
war
die Stadt. Ja.
Was ist denn das heute für ein Land, Damaskus?
Syrien, die Hauptstadt, ja.
Hat eigentlich nichts mit dem Tod zu tun eigentlich.
Ja, aber der Juden waren,
also die Diaspora
hast du ja. Die Römer da Einfluss hatten, waren die Juden. Überall, ne?
Ja.
Das sind ja bis Athen und
Rom. Ja, genau. Ja. Und man könnte vielleicht auch hier zu diesem Vers auch sagen, also scheint es so, dass die ersten Christen sich in der Synagoge auch versammelt haben. Das wissen wir ja, dass auch Jesus hatte in die Synagoge gegangen, auch die Jünger sind. Also hier ist es noch so, wahrscheinlich wurden sie nicht rausgeschmissen, haben sich noch nicht zu Hause oder so versammelt. Es scheint ja so, dass, oder vielleicht wussten die Leute, ich weiß es nicht, das ist jetzt meine Gedanken, vielleicht wussten die in den Synagogen, wo die Christen wohnen, dass die da
lernen. Ja, jetzt wird ja geschrieben.
Briefe genommen nochmal an die Synagogen. Die Briefe waren an die Synagogen gerichtet, damit die Synagogen verpetzen, die Christen.
Ach so. Also das ist eher so gemeint,
ja. Andererseits sind ja die Christen auch immer in die Synagogen.
Es könnte ja auch sein, dass die Christen auch mit dabei waren. Sie haben ja so dem Judentum nicht feindlich gegenüber gestanden. Eigentlich die Christen. Die Juden muss ja eigentlich nicht Christ sein, er kann Jude bleiben. Wenn er Christus akzeptiert, ist dann nur, bestätigt er nur, dass das Alte Testament stimmt, weil das Alte Testament von Jesus sprach.
Ja. Und da sind die Heimchristen dann auch gehofft, dass sie da Gehör finden. Wenn sie dann der Propheten aufzeigen können,
wie sterben muss.
Wer der Messias ist,
ja, ne?
Wie das kommen wird und wie sich das erfüllt hat in mir dazu.
Ja.
Das könnten doch die Juden dann sagen.
Ja, klar.
Und ob sie akzeptiert wurden, eine andere Frage. Ne? Ich meine, wenn es zwar die jüdische Lehre war, wenn sie es nicht akzeptiert haben. Aber der Paulus hat sicher gedacht, da habe ich eine ordentliche Basis. Ne? Da gibt es Juden und die werden mich unterstützen und meine Absicht, die Reste der Sekte da zu entfernen.
Ja.
Das ist ja fast die Entnazifizierung, nur Entchristianisierung oder so, wie jetzt in der Ukraine.
Das
eine eben aus seiner Sicht, dass die Religion, also die jüdische Religion, durch das Christentum bedroht ist.
Ja, so wie Andi das letzte im Programm noch gesagt hat, das Alte Testament, diese Stelle, der sagt ja vollkommen im Recht.
Ja, wenn man von
den Heiligen spricht, für den Herrn dein Gott, dich hat der Herr dein Gott aus allen Völkern erwählt.
Genau.
5. Mose 6. Bis 11.
Was war denn das Verständnis der Juden, also ihre Religion, was sie eigentlich geglaubt haben? Ne? Das war im Christentum konträr. Ne? Weil die Juden, so wie Paulus das ja auch dachte, ich bin gebildet, ich bin unterrichtet im Wort, und ich lebe, und ich nehme ihm das ab, der hat gelebt.
Nach dem Gesetz, ja.
Einen ganz hohen Moralstatus, den er da hatte, aber das führt zum Stolzen. Man glaubt, man kann mit seinem Leben, so wie man es führt, Gott wohlgefällig leben. Und die Christen haben gesagt, nee, können wir nicht. Ohne Jesus könnt ihr überhaupt nicht Gott gefallen. Ihr könnt von euch aus nicht Gott gefallen. Weil ihr seid zu tief in der Sünde verstrickt und es ist nicht ein einziger, der, sagen wir mal, die Norm Gottes erreichen könnte, die Einigkeit erreichen könnte.
Aus dem Gesetz.
Um Gott gegenüberzutreten. Aus dem Gesetz geht das nicht. Und das scheint es konträr. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ne? Und dadurch kam diese Aggressivität des Paulus. Was er glaubt denn? Glaubt ihr Gott zu dienen?
Ja. Gut, ich gehe dann Vers 3. Als er aber hinzog, Paulus, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Also hier kommt es zu diesem, kann man sagen, Höhepunkt dieser himmlischen Erscheinung. Sie sind in der Nähe von Damaskus und hier steht, umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Ich gucke mal kurz in Vers 6, 22, Kapitel 22, Vers 6, da gibt es, glaube ich, noch eine Ergänzung. Es geschah, also auch Apostelgeschichte 22, 6, es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in der Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Hier wird noch der Zusatz geben, dass es mittags gewesen ist und dass es plötzlich ein helles Licht gewesen ist und in Kapitel 26, Vers 13, was steht da nochmal? Da sah ich mitten am Tag, also auch wieder Mittag, auf den Weg, o König, hier spricht der Vorgripper, vom Himmel her ein Licht heller als der Glanz der Sonne, der mich und meine Reisegefährten umstrahlte. Also hier steht, ein Licht, das heller ist als der Glanz der Sonne. Also, ja, wir können uns so ein bisschen die Sonne vorstellen, wenn sie richtig stark steht, aber hier war es noch heller, sagte er, in dieser Situation. Wir haben ja einige Erscheinungen, wo Wir wissen zum Beispiel, ich hatte hier rausgeschrieben einmal, zum Beispiel in Johannes, als er in Offenbarung 1, das ist von Vers 9 bis Vers 18, da erscheint ihm auch der Herr, und da wird dann natürlich beschrieben, Jesus wird beschrieben, aber auch da ist es so, dass er dahin fällt, also auf den Boden fällt und wie tot ist, wie er sagt. Oder ich hatte eine andere Stelle, vielleicht lese ich das euch vor, aus Jesaja, wo auch Jesaja beschreibt, wie... Hallo.
Hallo.
Ganz gerne hier. Wir sind in der Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, wie das auf Iran schreibt, in der Bibel. Apostelgeschichte ist das, Apostelgeschichte 9. Hier wird beschrieben von, wie ein Mann Christ geworden ist, ein Saulus. Und da sind wir gerade. Ich würde jetzt eine Stelle lesen, wo Jesaja, das ist auf Jesaja 6, die ersten 5 Verse, da schildert Jesaja, wie er es erlebt hat, als er einer himmlischen Erscheinung, zu einer himmlischen Erscheinung gekommen ist. Jesaja 6, 1 bis 5. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, und mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. So hat es Jesaja damals erlebt. Und wenn wir Johannes dazu ziehen, wenn wir hier sehen, wie Paulus es erlebt hat, die Menschen waren immer in, ja, wahrscheinlich dem Tode ganz nah und wussten nicht, überleben sie das oder überleben sie nicht, überleben sie dieses helle Licht und auch diese Erscheinung des Gottes, der so heilig ist, und sie haben oft auch erkannt, dass sie, wie es Jesaja hier sagt, sündig sind im Vergleich zu Gott. Also ist es, denke ich, wenn wir Menschen, es gibt ja ein paar Sachen, wo geschrieben wird, wo der Himmel sich auftut, oder als Stephanus den sah, zum Beispiel in Kapitel 7, ein Stück weit, dann sieht man schon immer, dass, ich denke, dann uns Menschen geht es dann ganz anders als vielleicht vorher, weil dann merken wir, wie schwach wir sind und wie heilig Gott und wie groß der ist. Und auch hier, Saulus hat das, denke ich, wir werden, wenn wir gleich die weiteren Verse lesen, das hat sein Leben komplett unbekannt, diese himmlische Erscheinung. Das hat ihn komplett um 180 Grad gewendet, sein ganzes Leben, alles, was er bisher so an theologischen Verständnis hatte, was er geglaubt hat, was er gelebt hat, er komplett alles umgekrempelt, diese himmlische Erscheinung, das, was er da gehört hat.
Ja, denkt mal an die Weihnachtsbotschaft, welches der Heiland geworden wie in Hürden ist. Mhm. Die haben auch so eine Lichterscheinung gehabt, und ich habe sie mir geworden. Und die Zeit hat sich in dieser Zeit nicht beendet.
Ja,
die Zeit, wir hatten die Zeitenwende da.
Ja.
Und das, da spürt man was von der Nacht. Bei himmlischen Erscheinungen spürt man was von der Nacht.
Stimmt. Du hast gewollt, dass das jetzt so.
Und das ist ja auch eindrucksvoll, wie Jesus heute immer noch Licht bringt in das Dunkel mancher Menschen. Völlig verwandt. Wenn die um Hilfe rufen und Jesus sich zu erkennen gibt, wie da Licht entsteht, plötzlich in den Seelen. Das sehen wir nicht. Aber ich denke, das ist immer noch da. Ne? Man muss es eben nur wahrnehmen.
Himmlisches Licht offenbart uns unseren sündlichen Zustand.
Und die Dunkelheit.
Das ist ja bei dem Buch da, von dem, was ich mir geschenkt habe, dieser Vers, Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und dieser eine Vers, der hat den Mann so komplett umgewandelt,
als er eine Kerbwendung gemacht hat, er war in der Gefangenschaft gewesen, in der österreichischen, und hat auf einmal Licht gekriegt und dann war er bereit zu fliegen, in sein Land zurückzugehen und dort das Evangelium dann, also das weiterzugeben. Also er hat gemerkt, dass dieser Gott ihn auch trägt und bewahrt, und das hat er dann auch weitergelegt.
Aber scheinbar solche Erscheinungen oder so bewegen nicht alle Menschen zu bekehren. Zum Beispiel, Jesus ist auferstanden. Ich meine, was könnte noch ein größeres Wunder sein, als das zu sehen? Die waren, die haben das gesehen. Die fielen nieder, die waren perplex, muss ich sagen, und dann lassen sie sich auf die Lüge ein. Das hat nichts verändert im Herzen. Das ist ganz interessant. Das ist schon, ich meine, dass Paulus sein Leben verändert wurde, ich denke, weil er ehrlich war und er suchte wirklich Gott. Er suchte nach der Wahrheit, das Gespräch mit dem Gott. Und diesen Menschen offenbart sich Gott auf diese Art und Weise.
Dann ist trotzdem selber rasch gewesen. Ja, Jesus hat er nicht gesucht.
Nee, den hat er ja. Aber er war ja Opfer falscher Information. Er hat falsch informiert einfach. Also über die Sekte Jesu, Christi, der Nachfolger.
Er hat die Lügen selber verbreitet.
Das war auch dazu, ja.
Für ihn war Jesus Christus tot.
Und vielleicht Gotteslästerer oder was auch immer. Ja. Also als Sohn Gottes hat er ihn auf jeden Fall nicht angenommen. Man müsste ja auch mal sagen, guck mal, Gott war ihm ja schon sehr nah. Also zum Beispiel, er hat die theologische Ausbildung bekommen. Er hat wahrscheinlich viele Sachen aus der Tora auswendig gelernt und kannte sie. Er kannte wahrscheinlich auch die Verse über den Messias. Aber er hat das trotzdem, hat es nicht zum Glauben geführt. Ne? Er kannte diese Dinge noch. Er hat wahrscheinlich jetzt vielleicht die ganze Predigt von Stephanus gehört. Weil er stand ja danach, als er gesteinigt worden ist. Wahrscheinlich hat er auch da gehört. Er hat ja in Jerusalem, als er die Christen verhaftet hat, hat er auch von denen wahrscheinlich gesehen, wie sie reagiert haben, und vielleicht auch von denen ein paar Worte gehört. Ich denke, er hatte schon viele Möglichkeiten und trotzdem musste Gott hier so eingreifen. Es ist ihm zu sein Herz als ob nicht weich geworden durch all diese Ereignisse, all diese Möglichkeiten, die er schon hatte. Er ging ja weiter auf den Weg, weil er dachte, wahrscheinlich, dass es wirklich irreal sind.
Gott handelt unterschiedlich. Und ich denke mal, wenn wir Person Paulus analysieren, stellen wir fest, dass so ein Mensch, wie er war und was er wurde, musste so ein Wunder erleben. Anders ging es wohl nicht. Warum? Weil er sich felsenfest der Sache überzeugt war. Es gibt ja Menschen, die sagen, egal was man glaubt, das sind so Wetterwände, heute so, morgen so, ist egal, was sie glauben oder auch nicht glauben, egal, irgendwie wird schon werden, denken sie. Und dann hören sie eine Botschaft und sind überzeugt und bekehren sich. Sie brauchen kein außergewöhnliches Ereignis. Sie brauchen kein Wunder, kein Gar. Sie bekehren sich dann. Dieser Mensch, Paulus oder Saulus, hier war eben sich felsenfest überzeugt, dass das mosaische Gesetz uns in den Himmel führt. Ja, und deshalb musste Jesus schon damals den Jüngern ganz klar immer wieder sagen und darauf Bezug nehmen, ihr habt gehört, was den Alten gesagt worden ist. Also sie haben sich zu stark darauf fokussiert, was die Alten gesagt haben, was Mose letztendlich wegen ihrer Herzenshärte gesagt hat. Darauf haben sie sich fokussiert, das müssen wir einhalten. Wenn wir das einhalten, dann sind wir selig, dann sind wir. Und Jesus musste das ständig immer wieder regieren und regieren. Apostel Paulus war genauso, er war sich, also Saulus, war sich so felsenfest überzeugt, es brauchte eigentlich von oben.
Wir sollen nicht vergessen, dass in dieser Zeit dieser Übergang war nicht einfach. Ja. Ja. Direkt, weil wir ein Alte Testament haben, und dann. Und sie waren auch überzeugt. Paulus hatte auch die theologische, er wusste alles und er wusste, nur durch Moses Gesetz kommt man zu Gott. Das war damals so. Ja. Anders ging nicht. Ja. Beschneidung. Und alles, das war Gesetz Gottes. Und auch letztes Mal hat das war auch ganz erwähnt. Ja. Das Gesetz war so, dass wenn jemand dich von dieser ganzen Gesetz wegnehmen will, lieber du tötest ihn, lieber du bringst ihn um. Ja.
das ist auch in der Bibel, das war schriftlich. Mhm. Ja, also das war auch seine Aufgabe, dass niemand soll ihn von dieser Lehre wegnehmen. Und das Kommen von Jesus war für ihn nicht so plausibel. Er hat man braucht Zeit, um da reinzukommen. Es haben viele Funde, aber sicher war er auch nicht.
Ja, ja, ich wusste dafür. Ja. Immerhin war es aber so, dass es nach Jesu Auferstehung passiert ist alles. Und Jesus ja mächtig gewirkt hat, ja. Zeugnishaft, ja, mit seinen Jüngern umhergezogen, weil er eine große Anhängerschaft. Man kann nicht sagen, dass sie völlig, also gar nicht wussten, immer noch im Alten Testament. Es war ja der Grund, ihn umzubringen, dass er sagte, pass auf, ihr kommt mit eurem Alten Testament, werdet ihr vor Gott, also mit dem Gesetz, werdet ihr vor Gott, nicht mit dem Alten Testament, da steht ja viel über Jesus drin, aber mit eurem gesetzlichen Verhalten werdet ihr Gott nicht, könnt ihr nicht gerecht werden, weil ihr von Grund auf durch die Sünde deformiert seid.
Aber damals war es so, nur durch Gesetz waren die Leute vor Gott gerecht. Ohne dieses Gesetz waren, hat Gott auch sich von dem getrennt. Er hat gesagt, Flug oder Segen. Und Segen ist, seine Gesetze zu warten.
Nur da meint nur, Jesus war, hat ja gelebt. Jesus hat ja vieles gelehrt.
Tausend von Christen.
So dass Paulus die Gelegenheit hatte, so ungefähr zu hören. Ne? Oder von ihnen in Erfahrung zu bringen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Paulus in der Zeit mit Jesus aufgewachsen ist. Ob
er hat ihn ja wahrscheinlich nicht gesehen. Er sagt, er hat ihn nicht gesehen.
Genau,
hat
immer gehört.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich auch, wenn ich jetzt viele Wunder, ich höre immer überall Wunder, aber weil ich die Bilder kennengelernt habe, das interessiert mich. Da steht etwas anderes hier.
Ja, ja.
Das ist ihre Lehre. Ja, vielleicht hat man Paulus auch, wenn man manche Dinge, wo er sagt, er hat gesagt, nee, das muss weg, das muss weg, mhm. Und dann war seine Mission alles zu töten. Der soll Kraft Gott an, weil Gott sieht das Herz. Ja. Er sieht, das ist eine gute Werkstatt. Gott kraft ein und wandelt seine Herzen zum Gutes, dass er jetzt Leute zu Gott bringt.
Ja, das ist eben das Wunder, ne? Wie Gott in den Saul schon sieht, was aus dem wird. Ne? Wenn er mit der gleichen Kraft und mit dem gleichen Enthusiasmus und mit der gleichen er hat nicht Wasser gepredigt und seinen getrunken, er hat so gelebt. Ne? Er hat versucht, gesetzlich zu leben. Und wenn er die Energie, die in dem steckt, umwandeln kann für christliche Missionen, dann ist ja, deswegen ist all das passiert, was dann passiert ist. Ne? Und wenn ich, sagen wir mal, ja, hätte einen aussuchen können, der für die Heilmission, dann hätte ich da nur Petrus. Der ist doch geeignet. Das ist ein Anhänger Jesu, der ist doch eigentlich prädestiniert, vorne wegzugehen und Heiden zu missionieren. Ne? Und, aber nee, Gott hatte diesen Saul im Blick. Ja. Das ist das Erstaunliche. Das wundert mich. Es ist so, als wenn wenn wir, sagen wir mal, einen Atheist missionieren wollten, ne? Also da kannst du was erleben dann. Ne? Aber bei Gott ist es anders. Wir sagen dann, ach, Bescheid, das geht nicht. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ne?
Ja.
Ah, das ist die Bestätigung. Der Paulus war ein hoffnungsloser Fall. Ne? Also niemand wäre darauf gekommen, dass der mal im Sinne des Christentums oder im Sinne des Evangeliums verbreitet. Niemand. Und das passiert.
Bestimmt.
Aber was dazu nötig ist, und das ist dramatisch, ne?
Ja.
Immer
weiter. Nee, das ist alles gut. Ich würde dann Vers 4 lesen.
Ja, mir fällt noch ganz kurz einhaken, dass beim Lesen manche Leute sich zu stark auf die Wunder fixieren und machen daraus eine Lehre und meinen sogar, so wie es Paulus erlebt hat, müsste es fast bei jedem sein, wir müssen irgendwelche außergewöhnliche sein, sonst ist es nicht echt und bauen Theorien auf, die in der Bibel überhaupt so nicht gegeben sind. Also da muss ich einfach mal sagen, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht, hier steht nichts davon geschrieben. Das ist kein Rezept oder kein Patentrezept für alle Bekehrungen, so muss es sein und anders nicht, sonst ist die Bekehrung nicht gültig oder so, stimmt alles nicht. Wir sehen andere Christen, die das nicht erlebt haben, die Bekehrung sind bekehrte Leute und die mehr gewesen.
Das heißt, die erste Aufgabe war ja zur Predigen, den Leuten das Heil zu predigen. Das Reich Gottes ist nah. Und die Wunder waren eigentlich nur zur Bekräftigung durch Gott selbst, durch den Vater. Pass mal auf, das die Predigt ist aber, Jesus hat vorhin noch von mir, also du tust Wunder, die nur von Gott kommen können. Ne? Hat doch Nikodemus gesagt. Das kann nicht menschlich sein. Aber wir haben schon noch weiter geschrieben, die Pharisäer, die kritisieren und da treibt den Teufel mit dem Teufel aus. Das so pervertiert haben die das, ja? Ja.
Dann Vers 4. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also, ob es, wir wissen nicht, ob er auf dem Pferd oder auf dem Esel war, oder ob er zu Fuß ging, ist irgendwie über 200 Kilometer, aber...
Zu Fuß ging er
nicht.
Nee. Der hat nur Folge, dann sind wir dritten, wahrscheinlich noch bewaffnet, dann hätte
es... Kann auch sein, ja, bestimmt, ja, das kann schon sein.
War ein paar Sekunden dabei, ganz bestimmt.
Die waren ja immer mit dabei, die waren ja jedes Mal bei den Dingern mit dabei.
Ja,
der eine
zum Beispiel. Ja.
Der Petrus war es ja.
Nee, Petrus.
Das war der,
weiß ich, glaube ich, schon vergessen. Jetzt
war
nicht
Petrus.
Judas
war der
Fischer.
Judas?
Simon.
Auf jeden Fall fiel er hier zu Boden, als er diese Stimme hörte. Und ja, wurde hier fängt wahrscheinlich, musste sich, wir sehen das in dieser Bekehrung, demütigen. Hier fällt er erstmal zu Boden und dann hört er diese Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das war für ihn bestimmt, ich weiß es nicht, wenn wir uns ein bisschen reinversetzen in seine Situation. Es war wahrscheinlich ein Schock, oder ich weiß es nicht, dass er sowas gehört hat. Er dachte ja, wie wir das letzte Mal heute festgestellt haben, dass er Gott dient, dass er für Gott diese Dinge macht. Und dann hört er diese Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist, wie wir vielleicht auch schon öfter mal gehört haben, Gott identifiziert sich hier mit denen, die Saul hier verfolgt, also mit den Christen, mit seinen Nachfolgern. Es ist schon erstaunlich, dass er sagt, warum verfolgst du mich? Saul war ja auf dem Weg, er wollte Männer und Frauen, so wie wir das in Vers 2 lesen, der Anhänger des Weges gefangen nehmen. Und Gott identifiziert sich mit diesen Christen, die in Damaskus leben, die Saulus im Ziel hat, und sagt, warum verfolgst du mich? Stellt ihm diese Frage. Wer möchte zu diesem Vers, vielleicht habt ihr auch Dinge dazu zu sagen, dann bitte.
Ja, interessant ist, nochmal Apostelgeschichte 26, Vers 14 betrachten.
Ja.
Da steht eine Stimmung, also sie redet zu ihm in hebräischer Sprache.
Ja, stimmt.
Das ist mir aufgefallen. Ja. Also, da wird also wirklich gezielt angesprochen. Nicht einfach so eine diffuse Erscheinung, sondern es redet wirklich konkret eine Person zu ihm.
Mhm.
Und allein das muss für Menschen ein absoluter Schock sein. Ja, eine Person redet zu ihm und ich weiß nicht, wo es herkommt. Und plötzlich.
Helles Licht.
Ja, helles Licht. Und da wird bei seinem Namen gerufen. Warum verfolgst du mich? Könnte man ausdrücken, warum verfolgst du die Jünger meiner Gemeinde?
Ja.
Das Drama beginnt ja schon vorher. Ne? Stellt euch diesen Säulen vor, auf dem Gipfel seiner Macht und Kraft, und den schmeißt es plötzlich in den Dreck. Ne?
Mhm.
Und da sieht man Licht und danach sieht man nichts mehr.
Ja.
Und er weiß gar nicht, was ihm passiert. Und spricht dann, wer bist du, Herr? Und er hört die Stimme und sagt, wer bist du, Herr? Mit Jesus rechnet er nicht. Mhm. Hat er gar nicht auf seinem Schirm. Ne? Mhm. Weil Jesus war ja begraben für Paulus vermutet er irgendwo, ja. Mhm. Und dann offenbart sich Jesus selbst. Ne? Und da wird dann noch gedacht, der Mensch, wenn der tot ist, wie kann ich den denn verfolgen? Aber du verfolgst mich, der ist doch tot. Den kannst du gar nicht verfolgen. Ne? Und dann kommt dieses wunderbare eigentlich, dass er mitgeteilt kriegt, in meine Gemeinde, er verfolgt mir die Christen an der Gemeinde Jesu, wenn du meine Gemeinde verfolgst, alter Frau, dann greifst du mich an. Mhm. Und das ist eindrucksvoll. Mhm. Das ist für uns ein großer Trost.
Ja.
Auch für jeden von
uns. Ja, ja.
Wenn wir offen angegriffen werden, wir sind ja nur die Mittelsmänner sozusagen. Eigentlich hat Jesus angegriffen.
Ja. Mhm. Das ist ja so ein bisschen auch bei diesem Gleichnis, wo die Leute sagen, wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Wie war das nochmal? Schluck Wasser mit Jego oder was? Und dann sagt er, alles, was ihr in meinem Namen getan habt, das habt ihr wie mir getan. Ne?
Ja.
So ein bisschen ist das auch so ein Vergleich, wo Jesus sich auch identifiziert mit Leuten.
Das ist ganz schön.
Ja, das kann sein, ja.
Es geht ja ein bisschen praktischer Leben rein. Probier anderen Leuten Böses zu tun.
Mhm.
Ob in der Gemeinde oder außerhalb, das kann ich ja. Da sündigen wir nicht nur gegen die es betrifft, wir sündigen auch immer gegen den Herrn.
Weil er Schöpfer ist.
Das steht dahinter. Mhm. Und das schieben wir ganz nochmal schnell weg. Ne? Das ist unsere Sünde, wir denken, naja, du hast immer einer übergehauen, der hat es verdient. Und aber wir haben gegen Jesus gesündigt. Das ist das Erstaunliche dabei.
Das ist uns wahrscheinlich natürlich selten bewusst, sodass es
diese Gesellschaft ist. Das bewusst mal. Und manchmal merken wir, merken es ja auch. Ne? Das schlägt ja normalerweise sofort das Gewissen an,
ja.
Irgendwas falsch mit dir nochmal.
Ja.
Das war eigentlich ein ganzes Drehen und wenn du dir schön drehen, wie du willst. Dadurch wird es sich besser erinnern. Also der ist erstmal fertig, ne?
Ja.
Über den könnte mit dem Bild sein. Also man hat immer versucht, das auch zu erklären. Passiert natürlich. Ne? Ich habe das mal erlebt. Ich habe beim Straßenbahn reparieren, Schienen reparieren, dann die früher mit Magnesium geschweißt und später elektrisch mit Lichtbogen, da wird man faulig. Und wenn du da ein paar Minuten, ich habe nur zugeguckt, reinguckst, kriegst du eine Hornhautentzündung am Auge.
Ja.
Und das wirkt sich so aus, wie als wenn du jemand Sand ins Auge streut oder Pfefferspray oder irgendein Reizgas. Das brennt so in den Augen, dass das Auge geschlossen wird, krampfartig verschlossen wird. Und du kriegst es nicht ab. Aber unabhängig davon, wie es damals war, ne, man kann sich das nur gut vorstellen. Ne? Ungefähr wie es bei dem Paulus gewesen sein kann.
Hier war es natürlich noch mal übernatürlich, nicht durch klar, das Licht, aber auch Gott wollte, dass Ananias kommt für ihn betet und so weiter, das sind drei Tage.
Ja, vor allem, er hat dann erstmal ausgeschaltet.
Genau.
Stell dir mal diesen mächtigen Paulus vor, der aufgehoben werden muss von seinen Anhängern und dann blind hinterher tappelt hinter seinem Rindenführer.
Ja.
Das ist doch eine Katastrophe, diesen Mann, der alles von vorne macht. Ne?
Aber das ist für eine Bekehrung, wie wir aus unserem Leben ja auch ein bisschen notwendig, dass wir uns demütigen vor Gott. Ne?
Ja.
Das ist so eine Art auch hier.
Ich denke mal, dahinter steckt, je mehr man sich widersetzt, umso dramatischer wird wahrscheinlich die Bekehrung sein. Ne? Du musst erst niedergeworfen, du musst erst völlig im Dunkeln sitzen, damit du gerettet werden kannst. Ne? Das geht. Also, sehr viel. Jon hat er erst zu Gott gerufen, nachdem es im Bauch von dem Fisch ganz dunkel wurde. Da hat er angefangen. Vorher hat Jon halt muss auch so mächtiger Meinung gewesen sein, entschieden, was er macht, falsche Richtung, so, weg von Gott. Da war es so ähnlich, auch so dramatisch. Ne?
Also, dann ich würde auch wahrscheinlich noch bewusster gemacht, Paulus wollte es der ja eigentlich, denke ich nicht, aber.
Ja, Jonah wollte es auch nicht. Also, ich meine, wie bewusst war das, war das egal, das ist
ja
klar. Aber der braucht, dieser Saulus braucht das. Der braucht das. Anders wäre er nicht.
Ich merke gerade, ich habe oft, so wie leid, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wir sind was? Die Zeit ist so schnell vergangen. Aber gut. Ja, dann, wir würden, ich denke, wir lassen es dann hier dabei, damit wir dann auch genug noch uns Zeit nehmen fürs Gebet. Oder möchte jemand zu diesen ersten vier Versen etwas noch sagen?
Wir waren noch viel gesagt.
Ja, gut.
Das war doch sehr wichtig. Also.
Ja, ja.
Das wurde ja schon teilweise auf Vers 5 vorgegriffen.
Ja. Vers 5.
Ja, das stimmt. Gut, dann mache ich noch Vers 5 und dann. Er aber sagte, Herr, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Also hier sagt Jesus nochmal,
habe ich das falsch stehen? Also bei mir steht das nicht.
Das ist richtig.
Gegen den Stachel.
Steht nicht.
Ja, es steht nicht in allen Übersetzungen.
Okay. Aber bei euch steht nur, ich bin Jesus, den du verfolgst, ja.
Eigentlich ist es wichtig. Das war eine Zittern und Schrecken. Der war.
In Vers 6, ja.
Der war erledigt.
Ja, wenn er jetzt gehört hat, dass es Jesus ist, und derjenige, gegen den er ausschlug. Ja. Aber man muss sich das doch auch vorstellen, wenn du so ein Leben geführt hast und Paulus geführt hast und plötzlich stellst du fest, alles, was ich bisher für richtig gedacht habe, ist jetzt falsch. Das ist ja schwierig, auch bei uns im Leben, wenn wir das heute, wir werden dann Christen werden, das ist ja auch dann festzustellen, was ich bisher gelebt habe, war nicht so wertvoll in Gottes Augen oder war verkehrt oder verkehrte Basis oder so. Das ist, denke ich, das war schon auch eine sehr, sehr persönlich für ihn, diese drei Tage, wo er blind war, was wir schon gehört haben, wo er gesessen hat, erstmal über sein Leben wahrscheinlich nachgedacht hat, über das, was er jetzt gehört hat. Und es waren bestimmt dramatische Stunden für ihn, wo vieles für ihn zusammengefallen ist. Ne?
Diese andere Idee, gebraucht, Herr, würde mich interessieren, wie er das gemeint hat. Es ist ja nicht wahrscheinlich einfach Herr XY, irgendein Herr, sondern er hat schon gemerkt, hier ist eine Macht am Wirken, die über ihm steht. Nicht nur diese Stärke, sondern die wirklich alles regiert. Die alles regiert. Und ich denke an die Katastrophen, die so Naturkatastrophen passieren. Manche Menschen erkennen dadurch die Hand oder den Finger, zeigt Gottes. Ja, manche Leute schimpfen nur über Gott, dann noch mehr. Leider.
Und erstaunlich ist, er vernichtet ihn nicht mehr. Der hätte auch tot umfallen können, das ist ja auch passiert, ne? Mit meinem diesen König da, den irgendwie hochgehen, der sich da angegriffen lassen wollte.
Ja gut, der war ja tot umgefallen. Ja. Gott würde das nicht zulassen, das wäre sonst das war nicht.
Das geht auch, ne? Aber er verurteilt ihn nicht, er gibt ihm auf, was soll ich tun, fragt er nach. Geht dann los. Da kommt kein verurteilendes Wort oder ein Vorwurf von Jesus selbst. Er führt das, also, das ist ein Wunder, wie er das umwollt in diesem Alter. Wir den verändern. Aber wir kennen auch das Verändern. Es gab ja viele Kommunisten, die ehrlich geglaubt haben, was sie da verkündet haben. Ne? Und dann kommt die Blinden und da wird alles in Frage gestellt und die objektiven Zeichen sind da, dass das falsch war. Ja. Da sind einige dran zerbrochen. Genau das zum Beispiel. Oder denkt man Leute, die Insekten festhalten. Für die müssen diese Welten zerbrechen, um dann wieder rauskommen sollen. Also menschlich fast unmöglich.
Sollen wir noch diese, wir behandeln diesen Nachsatz dann das nächste Mal mit dem Stachel? Das würde der nächste Mittwoch.
Ja, das ist vielleicht noch ein paar Takte noch zu dem Vers 4 und er fiel auf die Erde. Das nehmen auch manche Gemeinden heutzutage immer mehr und immer mehr zum Anlass zu sagen, man muss stürzen beim Bekehren oder so. Tatsächlich eine lustige Begebenheit, ich weiß nicht, ich kann sie nicht überprüfen. Vor Jahren hat unser Pastor ein schönes Schmidt erzählt. Eine Gemeinde hat eine Zeltevangelisation durchgeführt und beim Aufbau die Firma, die das Zelt aufgebaut hat, die hat dann die freikirchliche Gemeinde gefragt, sollen wir hier aufnehmen bei den anderen Gemeinden, das ist so eine elektrische Platte hier, metallische Platte vorne aufbauen. Wieso? Wir brauchen keine, ja, die andere Gemeinde, das war wirklich eine charismatische Pfingstgemeinde, haben dann so eine Metallplatte aufbauen lassen, wenn die Leute nach vorne gingen. Saß jemand da und hat da irgendwo so ein Pedal gedrückt und Leute sind gestürzt beim Bekehr. Also es gab wohl, damals hat man so gesagt, ich glaube, es gibt auch eine andere Macht, die das durchaus machen kann, dass Leute stürzen. Versteht ihr, was ich meine? Beim Bekehr, die ist nicht unbedingt göttliche Macht, nicht die Macht des Heiligen Geistes. Und diese Leute stürzen meistens dann nach hinten, was ein Zeichen des Gerichts ist. Bei den Menschen, die hier in der Bibel stürzen, sehen wir, dass sie nach vorne stürzen, vor Gott, quasi in Asche und Staub versinken. Und das, was Paulus erlebt hat, war, ich könnte mal sagen, fast ein elektrischer Schlag, Stromschlag. Also aber nicht natürlich, sondern unnatürlich durch Gott.
Das ist ja wirklich Manipulation.
Es gab wohl zu der Zeit, Leute haben verschiedenste Methoden und Kompromisse geschlossen, um ja Menschen zu schaden und so weiter. Aber es gibt ja viele Scharlatanen, die es gab auch in der Vergangenheit solche Fälle, wo jemand Heilungen gemacht hat. Und die Leute sind quasi ihre Krücken weggeworfen. Und ein Mann ist hinter so einer evangelistischen Gruppe, so einem Evangelisten hinterhergefahren. Wo er dann ging und sah dieselben Leute, die da rausgegangen sind mit den Krücken und auch dann plötzlich, als er sie geheilt hat, er auf Dicken weggeworfen und sagten, wow, wir sind jetzt, und dann kommt er auf den zu und sagt, naja, wie viel bekommst du dafür? Und er ist dann verschwunden und, weil es gibt solche Methoden auch, und Menschen, andere Menschen anheuern, kommen mit und zahlen ihnen Geld, damit sie so tun, als ob.
Aber das ist dann Satan.
Schön, schön.
Charismatisch finsterisch. Da gibt es eine so eine Bandbreite. Und wir sind da zum Glauben gekommen. Und wir haben nur biblische Verkündigung gehört.
Das war in den Anfängen.
In den Anfängen war das. Wir Deutsche und Sachsen sind. Wir haben solche Gemeinden. Gibt es bis heute da?
Die gibt es auch heute noch. Ja, ja. Die sind unterschiedlich.
Ja, aber es gab kein, eigentlich so keinen Unterschied in dieser Auswirkung, wie es dann kam mit den Heilungen, Massenheilungen, Massenbekehrung und alles sowas, was alles nicht echt ist. Aber das müsste man auch erstmal.
Ja. Ja.
Aber wir haben direkt, ich meine, die hatten auch irgendwie zum Beispiel diese eigentlich Bekehrung, die die verkündigen. Ihr werdet bekehrt, also dadurch, dass ihr euch durch Jesus, aber vollkommene Bekehrung hat er es dann an den Heiligen Geist sozusagen als Zusatz, Taufe, durch das, was ich Handauflegung kriegt und dann in Sprachen spricht. Das ist ein Kriterium zum Beispiel, ob ihr wirklich vollständig bekehrt seid. Und das ist falsche Lehre. Das steht so nicht in der Bibel. Das gab es in der Apostelzeit und danach nicht wieder. Aber das muss man auseinanderkommen, wie es sein kann. Aber ich habe viele ganz aufrichtige Christen, die sowas von authentisch lebten, also wo man sich wirklich eine Scheibe abschneiden kann.
Für mich, ich empfehle immer Leute, wo viel Bibel lesen. Dann alles steht dazu.
Ja.
Ja, so kann ein Wunder sein. Dann
stimmen, alles was passiert,
wurde schon geschrieben, das wird auch kommen.
Aber was ist auch mit Gnade, das richtig auszulegen? Die begrüßen ja das alles, was sie praktizieren und erleben, aus der Bibel heraus. Sie nehmen zum Beispiel das Hand auflegen, das Petrus als Philippus Bekehrung, die Leute haben es bekehrt, und dann kam Petrus und hatte die Autorität, die Hand aufzulegen, habt ihr den Heiligen Geist. Das war aber nur in der Apostelzeit so. Heute ist es so, dass wir mit der Bekehrung auch den Heiligen Geist bekommen.
Das war diese falsche Lehrung an dieser Stelle. Gott warnt uns. Er warnt uns, es wird Zeit kommen. Viele werden untereinander haben. Wir werden gehört und wir werden rausgenommen.
Das ist ja das, was wir hier auch erreichen wollen, dass wir die Bibel zusammenlesen und darauf achten. Was können wir daraus entnehmen? Man kann ja ganz viel entnehmen. Wir haben ein paar Verse gelesen und wir könnten uns ja noch stundenlang weiter unterhalten über diese Verse. Und da gibt es eben Leute, die das anders auslegen und verstehen. Und da muss man eben froh sein, wenn man wirklich biblische Gemeinde ist. Und auch Korrektur erfahren. Und da pass mal auf, das Verschiedenes da, was du sagst.
Ja, deswegen ist es auch wichtig beim Bibelstudium, wenn man auf so eine Aussage stößt, wie zum Beispiel hier, dass man in der Schrift forscht, wo steht das nochmal oder in einer anderen Form, damit man nicht aufs Glatteis kommt. Oder zum Beispiel bei den Charismatikern sich auf Joel beziehen. Joel, diese Botschaft besteht aus zwei Teilen. Ein Teil ist schon erfüllt und der andere Teil wird das später erfüllt. Ja, und insofern muss man das auch heilsgeschichtlich betrachten.
Denkt man nur über die Offenbarung nachgeführt.
Ja.
Weil ja, die Auslegung über die Offenbarung, ich bin immer froh, dass da steht, bevor Jesus wiederkommt, sind wir entrückt. Ne? Weil das, was da noch passiert hat in der schönsten Neuzeitzeit, das will man wirklich nicht miterleben.
Okay, da sagst du jetzt, ne? Aber da will ich nicht weiterführen, aber das ist tatsächlich so. Es gibt ja besonders heutzutage massigweise Informationen dazu, wo Leute ganz anders glauben. Aus gutem Grund, weil sie sagen, wir möchten lieber vorbereitet sein und vorbereitet werden, dass man meint, man wird entrückt und dann aber nicht vorbereitet mittendrin dann steckt. Und,
ich werde mich auf jeden Fall schon mal verabschieden von denen, die online sind.